Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin! Seien Sie herzlich begrüßt zu dieser Andacht hier in Flachsmeer. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für den Volkstrauertag. Im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel sagt uns Paulus: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Lasst uns beten. Gott, du Quelle des Lebens. Es tut gut, auf dein Wort zu hören. Es tut gut, zu singen. Es tut gut, zu beten. Es tut gut, das Licht des Tages zu genießen. Wir bitten dich, nimm fort, was belastet, die unguten Gedanken, Schuld, die drückt. Wandle das alles, was schwer ist für uns, in Segen. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, wir sind fast am Ende des Kirchenjahres. Aber sind wir schon am Ende? Vielleicht reiben Sie sich verwundert die Augen, wenn ich so frage. Immerhin ist ja heute der vorletzte Sonntag des kirchlichen Kalenders. Im Hinblick auf das Kirchenjahr sind wir also schon wirklich fast am Ende. Auch wenn wir uns nicht so fühlen, schon am Ende zu sein, sind wir aufgefordert, heute mit den Themen des Tages, mit den Texten, die für diesen Sonntag vorgegeben sind, mal die Perspektive vom Ende her einzunehmen, vom Ende her zu denken, vom Ende her zu schauen. Alles das, was ich tue und lasse, was ich denke und fühle, was ich sein will und was ich bin, vom Ziel her in den Blick zu nehmen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. So verweist Paulus uns im Wochenspruch auf unser eigenes Ende und darauf, was uns erwartet. Ich werde mit allem, was ich getan und nicht getan habe, noch einmal an allerhöchster Stelle zur Rede gestellt und zur Verantwortung gezogen werden. Gehört das nicht zur Würde des Menschen, dass er mit seinem Leben an höchster Stelle noch einmal gewürdigt und auch zur Verantwortung gezogen wird? Ist das nicht sogar ein Grund zur Freude, dass wir uns sagen können, Gott ist es jedenfalls nicht egal, ob sich Menschen ihrer Verantwortung entziehen? Gott schaut genau hin, ob sich da Menschen mit ihrem vielen Geld und ihren Beziehungen freikaufen. Vor Gott werden sich auch die verantworten müssen, die der vermeintlichen Gerechtigkeit unserer menschlichen Rechtsprechung entwischt sind. Sie werden, wie wir alle auch, zur Verantwortung gezogen. Deshalb gilt für uns im Wissen um das jüngste Gericht, müssen wir uns nicht selbst zu Richtern machen. Gott sei Dank. Ich hoffe, Sie denken jetzt aber nicht, liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, ich sei auf alle Fälle schon am Ende. So am Ende, dass ich nun nur moralisiere, den Zeigefinger hebe und gutes Handeln herbeipredige, indem ich vom jüngsten Gericht spreche. Und es stimmt, dass mit der Rede vom jüngsten Gericht auch ein schlimmes Geschäft mit der Angst getrieben werden kann. Und schon getrieben worden ist. Da gibt es ja so Sprüche wie, pass nur auf, du kommst auch noch dran. Warte ab, wenn der Herr wiederkommt und richten wird. Aber wir müssen ja nicht vor irgendeinen Richtstuhl offenbar werden, sondern vor dem Richtstuhl Christi. Und Jesus, er ist kein Hinrichter, sondern ein Aufrichter. Jesus richtet ganz anders, als es die Geschäftemacher mit der Angst uns weismachen wollen. Ganz anders. Das ist die Spezialität von Jesus. Ja, Gott sei Dank. Und so ganz anders begegnet uns Jesus auch im heutigen Predigttext. Er erzählt nämlich ein ungewöhnliches Gleichnis. Ich lese uns das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Es steht bei Lukas im 16. Kapitel. Da heißt es: Jesus sagte zu seinen Jüngern: Es lebte ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, und dieser wurde bei ihm verleumdet, dass er seinen Besitz verschleudere. Er rief ihn und sagte zu ihm: Was hat es auf sich mit dem, was ich über dich höre? Lege Rechenschaft ab über deine Verwaltung, sonst kannst du nicht weiter verwalten. Da sprach der Verwalter zu sich: Was soll ich bloß tun, wenn mein Herr die Verwaltung von mir fortnimmt? Ich kann nicht mit der Schaufel umgehen, und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von der Verwaltung abgesetzt bin. Er ließ jeden einzelnen Schuldner seines Herrn zu sich rufen und sagte zum Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der antwortete ihm: 100 Bat Öl, Herr. Da sagte er zu ihm: Nimm hier deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreibe 50. Danach sagte er zu einem anderen: Und du, wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Kor Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm hier deinen Schuldschein und schreibe 80. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, auch mit ungerechtem Geld lassen sich Freunde machen, die euch immer ein Obdach geben, wenn es euch fehlt. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, ja, als ich für die Predigtvorbereitung dieses Gleichnis las, da war ich anfänglich am Ende mit meinem Latein. Wie kommt Jesus dazu, eine auf den ersten Blick so merkwürdig unmoralische Geschichte zu erzählen? Das fragte ich mich. Aber schauen wir noch einmal genau hin. Jesu Gleichnis erzählt von einem reichen Mann, so reich, dass er sich einen Verwalter über seine Güter und Reichtümer leisten konnte. Soweit, so gut. Doch dem reichen Mann kommt zu Ohren, dass sein Verwalter mit seinem Besitz sehr großzügig umgehe. Ja, sein Vermögen regelrecht verschleudere. Wer dieses Gerücht aufgebracht hat, wird nicht gesagt. Aber es ist ein Gerücht mit Macht, so wie üble Nachrede fast immer. Es ist ein böses Gerücht mit Folgen, in diesem Fall nämlich, dass der Verwalter, der sich vielleicht gar nichts hat zu Schulden kommen lassen, entlassen wird. Der reiche Mann lässt den Verwalter rufen, sagt ihm, wessen er beschuldigt wird, und gibt ihm zu verstehen, er solle noch eine letzte Abrechnung machen und dann seiner Wege gehen. Was soll ich tun, wenn mein Chef mir mein Amt nimmt? Fragte sich der Verwalter. Er denkt also auch vom Ende her, vom Ende seines Jobs und der Frage, wie er dann dasteht, ohne Auskommen, ohne Geld und ohne Ansehen. Dass es dazu nicht kommt, dass ihm zumindest einige Freunde erhalten bleiben und die Möglichkeit, bei ihnen Einlass zu bekommen, sollte das nötig werden. Deshalb fälscht der Verwalter in bester Robin Hood-Manier die Schuldscheine der Menschen, die bei seinem reichen Chef noch in der Kreide stehen. Das ist zwar eine vielleicht kluge, aber auf jeden Fall nicht legale Aktion. Ein Schuldner nach dem anderen kommt zu dem Verwalter und bekommt die nicht ganze oder doch wenigstens einen Großteil der Schuld per neuem Schuldschein erlassen. So also nutzt der Verwalter die letzte Zeit, die ihm noch verbleibt, um sich Freunde zu machen und seine Beliebtheit für die joblose Zeit zu sichern. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder, eine ziemlich unmoralische Geschichte, in die wir als Hörerinnen und Hörer mit hineingezogen werden. Das Merkwürdige daran ist aber, dass Jesus diesen untreuen Verwalter lobt, weil er klug gehandelt habe. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, dass Jesus zweierlei erreichen möchte mit seinem Gleichnis. Jesus lobt den untreuen Verwalter, damit wir, die Hörerinnen und Hörer des Gleichnisses, erkennen und verstehen, dass er sich selbst in diesem ungerechten Verwalter beschreibt. Ja, das können wir nur feststellen, wenn wir vom Ende her darauf schauen, nämlich von Jesu Ende her. Aber noch einmal langsam. Wir sollen in Jesus den Verwalter erkennen. Wie er hat Jesus zu seinen Lebzeiten aus Gottes Vermögen reichlich verschenkt und ausgeteilt, so reichlich, dass hinter seinem Rücken übler Ruf und böse Gerüchte in Umlauf kamen. Dass Jesus Menschen ihre Sünden vergibt, sie heilt auch am Sabbat, dass Jesus sich mit Zöllnern und Sündern befreundet, dass er Gottes Vergebung und Güte verkündet und mit vollen Händen an alle die austeilt, die es doch eigentlich gar nicht verdient haben. All das ist den geistlichen und auch den weltlichen Autoritäten ein Dorn im Auge. Da ist neben üblen Nachreden und bösen Gerüchten schnell der Beschluss gefasst, Jesus ganz aus dem Weg zu räumen. Als Jesus nun unser Gleichnis erzählt, bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Er ist schon auf dem Weg nach Jerusalem und weiß, was ihn dort erwartet. Doch diese letzte Zeit, die nutzt er noch einmal dafür, die Schuldner, Sünder und Zöllner, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, mühselige und beladene, zu entlasten. Das macht er, indem er ihre Schuldscheine halbieren lässt, ganz so, wie es der Verwalter in dem Gleichnis tut. Und von Jesu Ende, von seinem Kreuz her, wird dann klar, für alle von damals bis heute, für alle, die Schuld auf sich geladen haben, das tut er für sie. Die Schuldscheine tilgen. Und sein Interesse, das er damit verfolgt, wird genauso klar, nämlich dass er bei den Entlasteten und Befreiten anklopft an die Häuser, dass er um Aufnahme bittet für seinen Geist der Liebe, der Großzügigkeit, der Vergebung, eben für Gottes neue Welt. Ja, liebe Gemeinde, wir sind noch nicht am Ende, aber dieses Gleichnis gibt uns eine Vorahnung davon, was wir zu erwarten haben, wenn wir offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, vor dem, der nicht hinrichtet, vor dem, der aufrichtet. Er ist der Großzügige, der Gnädige. Seine Liebe, die auch in dem Moment des Richtens zu erfahren ist, ist aufgrund unseres Tuns gänzlich unverdient. Ja, schmerzlich spüren wir dann sogar unsere Lieblosigkeit im Licht seiner Liebe, dass wir viel zu sehr in uns selbst ruhten, es uns an Lebendigkeit und Mut fehlte. Ja, und das wird dann wehtun im Lichte seiner Liebe. Aber wir haben ja einen menschenfreundlichen Gott und deshalb sind wir, Gott sei Dank, eben noch nicht am Ende, liebe Gemeinde. Trotzdem, heute am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres könnte es uns helfen, vom Ende her geschaut zu haben, Gott einlassen, damit Jesu Liebe in uns Raum greifen und Lebendigkeit einziehen kann. Gott einlassen, um uns befreien zu lassen zu Glaube, zu Hoffnung und Liebe. Gott einlassen, um unsere Last abzulegen, um ihm das Schwere anzuvertrauen und uns verwandeln zu lassen zum aufrechten Gang, zu Menschen, die aus Gottes Gnade leben. Gott einlassen, damit wir nie am Ende sind, nicht einmal am Ende unseres Lebens. Amen. Wir wollen beten. Du verwandelnde Liebe, Kraft unserer Hoffnung, Gott. Wir beten für die Staaten der Erde, für Frauen und Männer, die politische Macht haben, dass sie dem Frieden allen Vorrang geben. Wir beten für die Opfer von Gewalt und Zerstörung, für die, die zu schwach sind, um aufzustehen, dass andere für sie reden, für sie eintreten und streiten. Wir bitten um deine Kraft zum Aufstehen, um denen entgegenzutreten, ihre Probleme mit Gewalt lösen wollen, die hemmungslos unsere Umwelt, die Natur ruinieren. Wir bitten um deinen Trost für unsere Traurigkeit. Stehe uns bei und gib uns Zuversicht in unsere Herzen, dass der Tod nicht das Letzte ist, sondern dass du uns aus dem Tod zum ewigen Leben hervorholen wirst. Wir denken an die Menschen, die verstorben sind, um die wir trauern. Wir bitten dich um den Mut zur Umkehr, friedlos und rastlos, wie wir oft sind. Wir suchen dich, Gott. Lass uns dich finden. All das, was uns sonst auf dem Herzen liegt, das legen wir nun hinein in die Worte, die uns Jesus Christus selbst gelehrt hat und beten mit seinen Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin unter den Frieden Gottes, geht hin unter seinem Segen, dass ihr auch anderen zum Segen werdet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.